Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute mit mir Annette Kamera. Hi. Taschengeld. Und wenn ja, wie, wann und wofür? Darum geht es heute im Zeitfragen-Magazin. Als Sie und ich Kinder waren, da haben wir Taschengeld noch auf die Hand bekommen. Scheine, Münzen, der Rest fiel klirrend ins Sparschwein. Doch wie kann und sollte das mit dem Taschengeld heute funktionieren? In einer Zeit, in der wir bargeldlos online shoppen und Kinder keine Pokémon-Karten im Laden um die Ecke mehr kaufen, sondern in Computerspielen coole Gadgets mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen müssen. Heiner Kiesel über bares und digitales Taschengeld.
1,96 €. Ich habe mein Geld schon vorhin ausgegeben. Also ich habe circa 19 Euro.
Kleine Beträge, aber sie läppern sich zusammen. Nach einer Jugendstudie haben Kinder und Jugendliche in Deutschland rund 3 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Wichtigste Einnahmequelle dabei: das Taschengeld. Etwa 1 Milliarde. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Meine Kinder kriegen es natürlich auch.
Ich bin Juli und bin 14 Jahre alt.
Ich bin Otto und bin 11 Jahre alt.
Taschengeld gibt den Kindern und Jugendlichen ein Gefühl der Unabhängigkeit.
Also wir können selber darüber bestimmen, was wir jetzt kaufen wollen. Wir können selber darüber bestimmen. Wir müssen jetzt nicht irgendwie unsere Eltern fragen oder so.
Weil wenn wir jedes Mal fragen würden, dann würden sie irgendwann auch mal keine Lust haben, uns was zu kaufen.
Das entlastet uns Eltern natürlich. Aber wir bekommen vor allem das Gefühl, etwas dafür zu tun, dass unsere Kinder auf die harte Realität des Marktes vorbereitet werden. Statistiken zeigen, dass anfangs der größte Teil des Taschengeldes für Süßigkeiten ausgegeben wird. Aber die Kinder lernen dazu. Da freut sich der Erziehungsberechtigte.
Ich weiß noch, dass Otto und ich uns früher immer viel mehr Süßigkeiten und so gekauft haben.
Und richtige Sachen kaufen.
Wenn man das wirklich möchte, dass man darauf auch mal spart oder so.
Gelderziehung nennen das die Pädagogen. Da lässt sich mit kleinem Geld schon mal durchspielen, wie das den Rest des Lebens so läuft. Haushalten und planen. Die Diskussion über die Höhe des Taschengeldes trainiert für Gehaltsverhandlungen. So lernen die Heranwachsenden, über ihre finanziellen Mittel nachzudenken und zu kommunizieren, sagt Ursula Winkelhofer vom Deutschen Jugendinstitut in München.
Grundsätzlich so mit dem Thema Geld und Geld ausgeben, Geld sparen, einfach im Gespräch zu sein miteinander, das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt, zu lernen, ich kann das alles ein bisschen bewusst mir überlegen, ich kann es steuern. Ich kann bewusst mit Geld umgehen. Das ist schon der erste Schritt.
Damit der Umgang mit dem Geld möglichst stressfrei erlernt wird, rät die Pädagogin davon ab, das Taschengeld selbst als Erziehungsmittel einzusetzen. Kürzen als Strafe, erhöhen als Belohnung oder sonst Bedingungen an die Auszahlung zu knüpfen. Vielleicht ein unterschwelliger Nebeneffekt. Bei den Kleinen verwurzelt sich das Vertrauen darauf, dass man in einem stabilen und sicheren System wirtschaftet, dass es ein sicheres Einkommen gibt.
Kann man so sehen, ja, das ist richtig.
Die Idee mit der Gelderziehung durch Taschengeld ist Anfang des letzten Jahrhunderts in den USA aufgekommen. Die einflussreiche New Yorker Erziehungsberaterin Sidonie Grünberg riet schon 1912 dazu, Kindern so früh wie möglich eigenes Geld zu geben, damit sie lernen, eigene Entscheidungen damit zu treffen.
Historisch gesehen muss man ja auch sehen, dass es lange Zeit Kinderarbeit gab, die dann auch erst im 19. Jahrhundert zunehmend verboten wurde, bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hinein. Wodurch dann die Kinder aus den unteren Schichten dann plötzlich völlig mittellos waren sozusagen. Die Kinder der gehobenen Schichten war es lange Zeit nicht üblich, ihnen Geld zur eigenen Verfügung zu stellen.
In den 60er Jahren haben sich dann auch Pädagogen in Deutschland intensiver mit den Möglichkeiten des Taschengeldes beschäftigt, beschreibt Winkelhofer. In den Empfehlungen der kommunalen Jugendämter sieht man, dass die Kinder damals vor allem lernen sollten, sich zu kontrollieren. Heute steht eher das Verwirklichen von Wünschen im Vordergrund.
Vielleicht ist noch zu ergänzen, dass die Debatte zur Gelderziehung so in den Jahren ab 2000 auch nochmal sich intensiviert hat, da man festgestellt hat, dass gerade junge Leute, also junge Erwachsene, relativ gesehen häufiger Gefahr laufen, zu viele Schulden aufzubauen und sich auch direkt zu überschulden.
Nach 6 Jahrzehnten Taschengeld im Dienst der Erziehung ist das natürlich keine so gute Bilanz, dass sich die Bürger immer stärker verschulden. Aber vielleicht wäre das ohne Taschengeld noch viel schlimmer. Da fehlt Forschung. Es klingt ja ganz plausibel, dass man den Umgang mit Geld am besten in der Praxis lernt. In der Gegenwart heißt das, dass die Kinder vielleicht auch lernen sollten, wie das läuft, wenn Bezahlen immer virtueller wird. Das Handy als Geldbörse, die Kinderkreditkarte.
Ich finde es cool, weil man hat halt nicht das ganze Geld in irgendeiner Büchse oder so, im Geldbeutel, im Zimmer liegen, sondern hat einfach eine Karte. Das kann man einfach ins Portemonnaie stecken und dann ja, hat man nicht so einen großen Batzen Geld.
Ich finde, man kann es auch einfach mit Bargeld bezahlen, weil finde ich irgendwie schöner.
Ihre Vorliebe für Münzen und Scheine wird von Marc Urlen geteilt. Der Kommunikationswissenschaftler arbeitet auch am Deutschen Jugendinstitut. Er beobachtet vor allem im Bereich von Apps und Online-Spielen, wie den Heranwachsenden die Kontrolle über das virtuelle Geld verloren geht.
Ich weiß halt nicht, ob dann die Transferleistung erfolgen kann, dass ich sage, Moment mal, was hätte ich mir denn eigentlich für das Geld kaufen können? Ja? Also das ist, glaube ich, doch besser, wenn ich das mal materiell in der Hand habe, das Geld, wenn ich tatsächlich die Münzen habe und die ausgebe.
Bei Grundschülern rät Urlen von elektronischem Taschengeld klar ab. Jugendliche könne man da schon eher behutsam heranführen. Ob sie das zu besseren Haushältern macht, bleibt fraglich. Die Finanzwelt ist komplex.
Ich könnte natürlich auch ketzerisch die Frage stellen, ist das denn bei Erwachsenen so viel anders? Sind die eigentlich alle so wahnsinnig kompetent, was das betrifft? Denn mit Geld zu bezahlen ist auch eine Form von Kommunikation. Da brauche ich auch diese kommunikative Kompetenz, das zu verstehen. Und ist nicht inzwischen unsere Welt so abstrakt, dass wir oft auch als Erwachsene das gar nicht mehr begreifen können, was das für Prozesse sind, wohin eigentlich manchmal unser Geld wandert?
Kinder müssen lernen, mit Geld umzugehen. Diesen Satz würden wahrscheinlich alle Eltern unterschreiben und geben deshalb oft auch Taschengeld. Doch ist das mit dem Taschengeld wirklich nötig, um lernen zu können, wie man mit Geld umgeht? Denn rechnen, das lernt jedes Kind doch eigentlich im Matheunterricht. 10 Euro Taschengeld minus 10 Euro für Süßigkeiten ist gleich Nullgeld. Also nichts mehr übrig fürs Sparschwein. Warum rechnen und der Umgang mit Geld dann doch nicht so einfach ist, Thomas Klug hat mit dem Experimental- und Verhaltensökonom Matthias Sutter gesprochen.
Geduld, Geduld, Geduld.
Da gehen Punkte nach oben, Pfeile nach unten. Es wird in Tastaturen gehämmert, in Telefone geschrien und gleichzeitig wild gestikuliert. Menschen eilen übers Börsenparkett. Im Supermarkt leuchten Zahlen, schreien große Buchstaben, kaufen Sie nur heute so billig. Im Netz nervt der Hinweis, 5 weitere Personen interessieren sich für dieses günstige Angebot. Buchen Sie jetzt. Es geht um Prozentpunkte und Pünktchen, um Geld, um Geschwindigkeit, um Verheißung und die große Zukunft. Und da kommt Matthias Sutter und sagt:
Geduld, Geduld, Geduld.
Ein Begriff wie gemacht fürs Nachschlagen. Die Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen. Und gilt als Tugend. Noch so ein Begriff.
Ein Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt sich ganz häufig mit Fragen des Abwägens von Gegenwart und Zukunft. Und das ist das, was wir in der Wissenschaft als Geduld bezeichnen würden.
Aktienhandel in Millisekunden, Kaufentscheidungen blitzschnell. Wo genau ist da Platz für Geduld, fürs Warten?
Ich glaube, das, was Sie beschreiben, trifft vollkommen zu, dass wir in einer Welt leben, in der die Ungeduld fast gepriesen wird, im Sinne von, man muss schnell zugreifen, schnell zum Ziel kommen, möglichst nicht sehr langfristig planen. Das ist das, was wir ständig suggeriert bekommen und auch tatsächlich vorgelebt bekommen. Richtig ist aber, die ganze Forschung zur Bedeutung von Geduld und langfristigen Zielen zu verfolgen, zeigt, dass das die Leute letztlich über lange Sicht erfolgreicher macht. Glücklicher, zufriedener, reicher, gesünder, ja, und noch viele andere positive Dinge.
Zeit darf nicht einfach nur Zeit sein, Zeit ist Geld, lautet der gängige Schlachtruf. Geld und Geschwindigkeit als siamesische Zwillinge. Aber das stimmt gar nicht. Matthias Sutter, Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn, sagt:
In der Volkswirtschaftslehre beispielsweise sind Investitionsentscheidungen nichts anderes als die Frage, verzichtet irgendjemand heute auf Konsum, damit jemand anderer davon haben, Geld verwenden kann, was machen kann und investieren kann, zum Beispiel eine Firma auf eine Wiese setzen, in der die Erträge erst in der Zukunft fließen. Selbiges gilt für ganz viele junge Menschen bei Bildungsentscheidungen. Frage zum Beispiel, bleibt man länger in der Schule, um dann halt besser gebildet zu sein, oder geht man früher von der Schule ab, um schneller Geld verdienen zu können?
Schnell Geld verdienen oder lieber später? Fragen, die sich Schülerinnen und Schüler stellen müssen. Aber wie sollen sie antworten, wenn sie gar nicht so viel wissen über Geld und die Welt, in der es als wichtig angesehen wird? Die Schule scheint für Finanzbildung keine große Hilfe zu sein.
Der Startpunkt für unsere Forschung zu finanzieller Grundbildung, das wir an einigen deutschen Schulen gemacht haben, war die Beobachtung, die weltweit zutrifft, dass insbesondere junge Menschen sich mit ganz vielen finanziellen Konzepten nicht auskennen. Das ist nicht deren Schuld, sondern das ist ganz einfach in unserem Bildungssystem, aber weltweit im Bildungssystem hat das nicht wirklich Bedeutung. Jetzt müssen aber junge Menschen, insbesondere wenn sie dann so jugendlich, später früher junge Erwachsene werden, sehr viele finanzielle Entscheidungen treffen. Ja, zu welchen Konditionen verschulde ich mich für ein Auto, für eine Wohnung? Wie lege ich das bisschen Geld, das ich auf die Seite bringe, sinnvollerweise an? Was mache ich, wenn hohe Inflationsraten sind? Was bedeutet das für meine Kaufkraft?
Jugendliche wissen oft sehr gut, wie und wo sich Geld ausgeben lässt. Sie kommen einfach den Forderungen der Werbung nach.
Wo kann man das kaufen?
Andere Frage ist, wie sieht es mit Ihrer Kaufkraft aus, wenn Sie 2% Inflation haben und 1% Zinsen in einem Jahr? Können Sie sich mit den 100 Euro dann mehr kaufen, real oder weniger? Antwort ist natürlich weniger. Und dann gibt es noch eine dritte Frage, warum Portfolios auf Aktienmärkten weniger Risiko haben, als wenn ich in eine einzelne Aktie investiere beispielsweise.
Die Ergebnisse sind ernüchternd, aber immerhin, Deutschland gehört diesmal zu den Guten, wobei gut nicht wirklich gut ist.
Es zeigt sich, dass weltweit betrachtet die Anzahl der Leute, die diese drei relativ einfachen Fragen korrekt beantworten kann, im Schnitt weit unter 50% liegt. Länder wie Amerika und Deutschland schneiden da noch relativ gut ab, indem die Lösungsraten von 40 bis im Idealfall sogar 60% haben. Aber das ist schon Weltspitze unter Anführungszeichen. Jetzt ist allerdings, wenn die Hälfte der Leute circa selbst solche Fragen nicht beantworten kann, dann muss ich mir nicht mehr Gedanken machen, ob die irgendwas verstehen, was Kaufkraft eigentlich bedeutet und wie die Wertentwicklung von Vermögen aussieht, zum Beispiel wenn die EZB Negativzinsen oder und so weiter letztlich bewirkt.
Die Studien von Matthias Sutter haben immerhin gezeigt, es lässt sich lernen, wie das mit den Zahlen funktioniert und der Tugend des Wartens.
Die Unterrichtseinheiten zum Thema finanzielle Grundbildung haben im Vergleich zu zwei anderen Schulgruppen, die andere Inhalte bekommen haben, hat dazu geführt, dass junge Menschen geduldiger werden im Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft.
In Baden-Württemberg gibt es das Pflichtfach Wirtschaft, allerdings nur dort. In anderen Bundesländern zeigen Bildungspolitiker kein Interesse.
Die Lehrer sind ja natürlich an Lehrpläne gebunden. Die können nicht einfach Sachen erfinden und im Lehrplan aufnehmen, die die Bildungspolitik für nicht passend erachtet. Also da finde ich, darf man nicht den schwarzen Peter an die Lehrer weiterreichen. Aber richtig ist natürlich, wenn sowas in einem Lehrplan verankert würde, kann man das mit mehr oder weniger Engagement unterrichten und mehr oder weniger Bedeutung dem beimessen. Insofern hat natürlich die Vermittlung durch Lehrpersonen dann eine Bedeutung. Das ist sicher richtig. Aber ich glaube, in erster Linie verantwortlich ist die Bildungspolitik.
Vielleicht kommen irgendwann auch andere Bundesländer auf die Idee, Wirtschaftswissen vermitteln zu wollen. Bis dahin gilt
Geduld, Geduld, Geduld.
Wo kann man das kaufen?